ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On, Trust in Human-AI Collaboration.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und mein Gast heute ist Marie Tromke. Sie ist aktuell Doktorandin am Center for Leadership and People Management an der LMU und zugleich wissenschaftliche Mitarbeiterin am ISM Campus München. Studiert hat sie zuvor an der University of California Santa Barbara und an der ISM in den Feldern Psychological Science, Brain Science und Management. Ihr aktuelles Forschungsprojekt ist als Kooperation zwischen der LMU und der ISM angelegt. Sie untersucht darin Formen der Mensch-KI-Kollaboration im Krankenhauskontext mit Schwerpunkten auf Governance, Vertrauen, moralischen Belastungen und angemessenem Vertrauen im Rahmen klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme. Klingt recht abstrakt und komplex erstmal. Ich versuche es mal etwas herunterzubrechen. Letztlich untersucht sie in ihrer Forschung die Potenziale und Defizite der sogenannten Human-AI Collaboration und wie diese Form der Kollaboration zwischen ÄrztInnen und Technologie für alle Beteiligte, nicht zuletzt auch für die PatientInnen, sinnvoll in den Klinikalltag integriert werden können. Ja, und über diese sehr spannenden Fragestellungen, das spannende Forschungsprojekt, wollen wir heute mit ihr sprechen und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen hier im Podcast, Marie Tromke.
Hallo, ich freue mich über die Einladung.
Ja, ein zentrales Konstrukt, um das es dir in deiner aktuellen Forschung zur KI im medizinischen Kontext geht, ist ja das des Vertrauens. Es liegt ja irgendwie auf der Hand, warum gerade Vertrauen in diesem Feld in Interaktion mit ÄrztInnen eine sehr besondere Rolle spielt. Es geht für die PatientInnen ja immerhin um höchst private Fragen, die den eigenen Körper, die eigene Gesundheit betreffen. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch, aber auch abseits dieses konkreten situativen Kontexts im Krankenhaus viel über Vertrauen als Phänomen nachgedacht, besonders über das richtige Maß an Vertrauen gegenüber der eigenen Umwelt. Wie viel Vertrauen ist notwendig? Wie viel ist gefährlich? Mir scheint fast, als könnte man das Finden einer gesunden Mitte zwischen diesen beiden Polen fast so als so ein Fundament für ein gelingendes Leben bezeichnen. Deshalb lass uns mal zu Beginn mal ganz kurz auf dieses Konstrukt Vertrauen blicken. Wie definierst du Vertrauen im Rahmen deiner Forschung und wie lässt sich das richtige Maß an Vertrauen überhaupt operationalisieren?
Also wenn wir über Vertrauen sprechen, lohnt es sich auch erstmal kurz zu schauen, dass es da verschiedene Sichtweisen und Definitionen gibt. Also die erste, die für uns relevant ist und wo wir auch wahrscheinlich so im Alltag am meisten mit zu tun haben, ist eher die psychologische Definition. Da ist Vertrauen eher die Bereitschaft, sich gegenüber den Handlungen von der anderen Partei verletzlich zu machen, weil man einfach erwartet, dass die auch eine bestimmte Handlung ausführen, ohne dass man jetzt laufend permanent daneben stehen muss und die bei jedem kleinen Schritt kontrolliert. Und da spricht man aber dann meistens von einer zwischenmenschlichen Beziehung, von einem zwischenmenschlichen Vertrauen. Und für den Kontext, den ich mir anschaue, also so im KI-Kontext in der Klinik, ist eher die Übertragung von der Definition auf so eine Mensch-Maschinen-Beziehung entscheidender. Und da gilt die Definition, dass Vertrauen eine Einstellung ist gegenüber einem Agenten, der einem hilft, ein Ziel in dann aber einer unsicheren und verletzlichen Situation zu erreichen. Also es geht nicht mehr nur um Vertrauen zwischen zwei Menschen, sondern auch einem Agenten, in dem Fall jetzt eine KI-unterstützte Entscheidungshilfe.
Du hast jetzt in deiner Antwort schon ja einige Schlaglichter auf das Forschungsprojekt geworfen. Vielleicht kannst du uns zu Beginn des Gesprächs einmal kurz in kondensierter Form einführen in dein Projekt. Was ist die konkrete Fragestellung und welches Design verwendest du, um dich dieser Fragestellung zu nähern?
Du hast es vorhin auch schon angesprochen, du hast es sehr kurz eingeleitet und auch schon gleich gesagt, klingt noch ein bisschen abstrakt. Und genau da wollte ich auch nämlich ansetzen. Und zwar, dass man gerade Governance, also so ein Schlagwort, und eher verbindet man damit irgendwelche abstrakten Policy-Dokumente. Und ich würde gerne aber einen Schritt weiter gehen und Governance eher als das so an der konkreten Entscheidungsschnittstelle anzugucken, was das für Kliniker und Klinikerinnen bedeutet und wie das für die ersichtlich wird. Und da operationalisiere ich zwei zentrale Governance-Dimensionen, nämlich Transparenz. Also jetzt im Fall von KI wird die KI-Entscheidung erklärt, bekomme ich Confidence-Werte, also das System liegt zu 60% richtig und wird mir zum Beispiel gesagt, woher die Daten kommen. Und zweite Governance-Dimension, die ich mir anschaue, ist Accountability, also Verantwortungszuschreibung. Wer trägt letztendlich die Verantwortung für die Entscheidung? Audit Trails, wird meine Entscheidung nachverfolgt und auch Oversight-Strukturen. Also gibt es bestimmte Gremien, die sich das im Nachhinein angucken. Genau, und ich gucke mir diese zwei Sachen an in einem Experiment, in einer Simulation von einem, es nennt sich CDSS, also einem Clinical Decision Support System. Das sind, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ja, in ChatGPT im Klinikkontext, aber die arbeiten natürlich mit Vitalwerten, Laborwerten und geben dann Empfehlungen zur Behandlung oder zur Diagnostik. Und ich schaue mir dann an, wie diese verschiedenen Governance-Dimensionen, je nachdem, wie die ausgeprägt sind, wie die sich auf Moral Distress und Trust auswirken und dann letztendlich auch die Appropriate Reliance.
Jetzt sind ganz viele Begriffe gefallen, auf die wir im Laufe des Gesprächs auf jeden Fall noch einzelner und dezidiert eingehen werden. Vielleicht vorab nochmal einen Schritt zurück. Wie etabliert ist denn diese Form der Human-AI-Interaction heute bereits im Alltag von medizinischem Personal? Welche Anwendungsfelder gibt es da und liegt überhaupt Evidenz vor, dass der Einbezug von KI auch zu besseren Entscheidungen, also zu besseren therapeutischen Entscheidungen seitens der ÄrztInnen führt?
Genau, also das Thema wird auf jeden Fall immer relevanter. Die FDA hat seit 2018 eine Steigerung von, also hatten damals 50 zugelassene KI-Medizinprodukte festgestellt und heute, oder beziehungsweise zum letzten Messungszeitpunkt 2025, waren es schon 1250. Also da ist definitiv ein deutlicher Anstieg zu erkennen. Und der Schwerpunkt liegt bei diesem System aber immer noch so auf prädikativen Modellen, vor allem ist auch das, was eigentlich am logischsten ist und was man jetzt vielleicht auch schon aus dem Alltag kennt, in der Radiologie und generell in der bildgebenden Diagnostik.
Im Vorgespräch hast du auch angemerkt, dass der Faktor Zeit einen wesentlichen Einfluss auf Entscheidungssituationen hat, in denen der Aspekt Vertrauen relevant wird. Welche Hypothesen waren in dem Zusammenhang wesentlich für dein Forschungsvorhaben? Also inwieweit ist der Faktor Zeit da eingeflossen?
Also ich gucke mir bei meinem Experiment, versuche ich das so ein bisschen nachzusimulieren, weil wenn man an Ärzte und Ärztinnen im Krankenhaus denkt, kann man sich auch vorstellen, dass die jetzt nicht ewig Zeit haben, sich jeden einzelnen Patienten anzugucken. Deswegen habe ich das so als realistische Rahmenbedingung, nehme ich das mit rein. Wichtig dabei ist zu erkennen, dass Zeit auch immer einen Einfluss darauf hat, wie wir Informationen verarbeiten. Also da ist das theoretische Gerüst dahinter, die Dual-Process-Theorie von Kahneman. Er sagt nämlich, unter Zeitdruck, was wir dann im Krankenhaus haben, dominiert immer System 1. Das ist so das schnelle heuristische Denken, also wo wir so Heuristiken verwenden, diese mentalen Abkürzungen. Und das dominiert gegenüber von dem System 2. Das ist das langsame und eher konkretere Denken. Und für diesen Kontext von CDSS ist das auch gut abgesichert. Da wird nämlich gezeigt, dass einmal Workload, Aufgabenkomplexität und vor allem auch Zeitrestriktionen als eine zentrale Mediatoren von der Automation Bias, komme ich später noch drauf, eine Art von Overtrust, dass das extreme Auswirkungen hat auf die Anfälligkeit davon, dass wir einfach einem KI-System blind vertrauen, egal ob die Entscheidung in dem Fall richtig oder falsch ist.
Genau, also diese Automation Bias ist eben genau das, nämlich, dass man die Informationen oder die Empfehlungen, die die KI ausspuckt, unreflektiert anwendet, richtig?
Genau, also das ist eine Tendenz, einfach automatisierte Empfehlungen unkritisch zu folgen. Und da gibt es aber, muss man auch nochmal unterscheiden, von der Automation Bias gibt es auch nochmal zwei Fehlertypen. Das ist einmal der Commission Error, also das ist wenn eine falsche Empfehlung einfach aktiv übernommen wird, ohne die zu reflektieren und zu widersprechen. Und dann gibt es auch noch den Omission Error. Und der bedeutet, dass so die eigentliche korrekte Wahrnehmung unterdrückt wird, weil das System schweigt. Also um es ein bisschen konkreter zu machen, wenn zum Beispiel der Radiologie-KI-Assistent einen kleinen Tumor übersieht und ich mich dann als Ärztin darauf verlasse, dass ja schon ein Alarm käme, wenn was wäre, dann übersehe ich das, weil ich einfach nicht mehr so genau hinschaue. Und das wäre auch Automation Bias.
Mhm. Ja, und dieser Automation Bias kann, wir haben es gerade schon gesagt, die KI ist nun mal nicht unfehlbar, im schlimmsten Fall dann auch zu ärztlichen Fehlentscheidungen führen. Und das kann dann wiederum unter Umständen auch zu einer prinzipiellen Ablehnung der Technologie führen, der sogenannte Algorithm Aversion. Wie äußert sich denn eine solche Algorithm Aversion in der medizinischen Praxis? Tritt sie ausschließlich auf Seiten der betroffenen PatientInnen auf, die dann quasi von einem, ja, einer Fehlentscheidung oder einer Fehlempfehlung der KI betroffen sind? Oder kann es auch beim medizinischen Personal zu so einer Aversion kommen?
Genau, also bei patientenseitig ist die Aversion bereits gut belegt. Im klinischen Kontext, also was Ärztinnen und Ärzte angeht, da ist die Befundlage ein bisschen differenzierter. Es gab mal ein randomisiertes Experiment, wo man sich Radiologen und nicht spezialisierte Ärzte, wo man die verglichen hat. Und da mussten Radiologen, auch KI-Empfehlungen haben die vorgelegt bekommen, und die haben Empfehlungen als niedriger bewertet, wenn die von einer KI stammten, und nicht spezialisierte Ärzte haben das nicht gemacht. Und da ist das Spannende, dass die Genauigkeit aber trotzdem von beiden Gruppen sich verschlechtert hat, sobald die Empfehlung von der KI inkorrekt war. Und die Folgen davon, wenn man sowas mehrfach erlebt, ist, dass wir trotzdem noch, also wir auch Ärzte und Ärztinnen eingeschlossen, Menschen Fehler eher verzeihen. Also wenn jetzt die Empfehlung von einem anderen Radiologen kam, wurde eher so gesagt, ja, okay, Fehlen ist menschlich, das passiert, und man hat der Person danach immer noch fast zum gleichen Maß vertraut oder zum gleichen Maß. Bei einer KI sind so Fehltritte viel schwerwiegender. Also das hat ein Vertrauen langfristig geschwächt und kann natürlich dann langfristig auf Algorithm Aversion gehen, also die andere Seite von Automation Bias.
Ja, liegt das auch daran, dass man letztlich bei menschlichen Empfehlungen, wenn die zu einer Fehlentscheidung führen, ja, man letztlich auch keine Wahl hat. Es gibt ja keine Human Aversion in dem Sinne. Man muss ja wieder auf Menschen vertrauen können, sonst kommt man ja irgendwie nicht klar. Aber die Ablehnung der Technik ist aktuell immer noch ein gangbarer Weg für medizinisches Personal.
Würde ich schon sagen. Und auch gerade, dass sowas wie Transparenz eine große Rolle spielt. Eine KI ist ja immer noch zum Großteil für uns eine Blackbox. Und wir können nicht verstehen, wie sie teilweise auf Empfehlungen kommt, und lässt es auch teilweise nicht zu. Also selbst wenn man nachfragt, nachforscht, kommt man nicht zu der einen Codezeile, die uns dann die Empfehlung gegeben hat. Ist bei menschlichen Ratschlag ja total anders. Da kann ich ja reingehen und nachfragen, wie sind Sie zu der Diagnose X gekommen, und bekomme da dann ja auch eine differenzierte Antwort und kann da dann ja viel mehr entscheiden, okay, vertraue ich der Person, weil seine Begründung für mich plausibel war, oder eher in Zukunft nicht.
Bleiben wir mal kurz beim medizinischen Personal und stellen uns vor, ein KI-Assistent kommt auf Basis seiner, wie du gesagt hast, in der Regel nicht im Detail nachvollziehbaren Erkenntnis, dass für Patientin XY akut ein spezifischer Eingriff notwendig ist. Der Arzt oder die Ärztin würde aber auf Basis seines oder ihres Erfahrungswissens zunächst eigentlich lieber eine andere Therapie, einen anderen Ansatz wählen. Er oder sie müsste sich also über die Empfehlung der KI hinwegsetzen, um der eigenen Intuition folgen zu können. Welche psychologischen Effekte wirken denn in solchen Momenten, und wie gehen ÄrztInnen in der Regel damit um?
Eine generelle Regel jetzt auszusprechen, ich glaube, das wäre schwer. Es kommt auf jeden Fall nochmal Rückbezug zu dem System 1 versus System 2. Je nachdem, wie viel kognitive Kapazitäten ich gerade habe, wenn ich ermüdet bin, wenn ich gerade der Zeitdruck enorm hoch ist, wieder eher zu Automation Bias, dass ich einfach folge. Was aber auch ein riesen psychologisches Problem ist, eine psychologische Belastung in dem Kontext, ist Moral Distress. Das ist eine psychische Belastung, die entsteht, wenn man die ethische korrekte Handlung eigentlich erkennt, aber durch, im Kontext jetzt von Krankenhäusern und Kliniken, durch institutionelle oder organisationale Hindernisse daran gehindert wird, die umzusetzen. Und wenn so Moral Distress länger besteht, kann das zu Emotional Exhaustion und dann letztendlich auch zu Burnout führen, weil das für mich ein langer Strain ist und eine chronische Belastung, die dann letztendlich meine Arbeitsbelastung so weit erhöht, dass ich eben ins Burnout kippen kann.
Nun kann solches Hinwegsetzen über die algorithmische Empfehlung ja durchaus, wie gesagt, zu Fehlentscheidungen führen. Es kann aber auch umgekehrt auch vorkommen, dass die KI-Empfehlung sich als die falsche entpuppt. Du sagst, dass bei der Attribuierung der Schuld aber stets das medizinische Personal in die Verantwortung gezogen wird. Man spricht in dem Zusammenhang auch davon, dass ÄrztInnen als Liability Sinks, also als Haftungssenken sozusagen, fungieren. Das erscheint intuitiv natürlich erstmal unfair. Warum erfolgt die Attribuierung der Verantwortung in der Regel denn auf den Menschen und nicht auf die Technologie bzw. deren EntwicklerInnen?
Weil aktuell ist die Lage noch so, dass Hersteller, Krankenhäuser und auch Aufsichtsbehörden gegen die Haftung eigentlich weitgehend abgesichert sind. Also da fließt dann die Verantwortung einfach entlang der Akteurskette und landet dann ganz unten. Und bei der letzten menschlichen Entscheidungsinstanz, und das ist einfach aktuell noch der Arzt oder die Ärztin. Und das ist, muss man auch sagen, es geschieht ganz unabhängig davon, ob die Person die Empfehlung von dem System überhaupt als sinnvoll überprüfen konnte. Also auch wieder Stichwort Blackbox, auch wenn die Person nicht reingucken konnte, wie die Empfehlung entstanden ist, ist sie trotzdem die letzte Person in der Entscheidungsinstanz und die Verantwortung bleibt bei ihr hängen. Und das ist sowohl, also doppelseitig, wenn ein KI-Alarm folgt und was schief geht, haftet der Arzt oder die Ärztin wegen einer mangelnden kritischen Prüfung. Aber auch wenn der Alarm ignoriert und was schief geht, haftet er trotzdem oder sie wegen Fahrlässigkeit. Und das ist einfach eine extrem strukturelle Falle, die einen bei der Arbeit als Ärztin und Arzt einfach, man kann so gesehen dem nicht entkommen.
Diese einseitige Verantwortungsattribuierung führt zu deiner These eben zu einem erheblichen moralischen Stress, das hast du gerade schon gesagt, für das medizinische Personal und langfristig könnte sich das auch in ansteigenden Burnout-Quoten äußern. Du plädierst da ja auch für eine Art Neujustierung der Verantwortung bei der medizinischen Kollaboration, richtig? Also zwischen Mensch und KI sozusagen. Wie könnte eine solche Neujustierung denn konkret aussehen?
Genau, also was ich in meinem Experiment mir anschaue, ist gerade noch sehr hypothetisch. Also ich schaue mir einmal Accountability an und da setze ich dann die Probanden in verschiedene Experimentalgruppen. Also in der einen, das waren, wie es jetzt auch ist, die letzte Entscheidungsinstanz, damit die Verantwortung hat. Und die andere Gruppe wäre aber, dass man die Verantwortung nicht trägt, beziehungsweise auch nicht alleine, was momentan Zukunftsdenken ist und wie gesagt jetzt noch nicht der Fall ist. Es wäre aber für mich auf jeden Fall ein Wunschziel, dass dieses Liability Sink verschwindet oder zumindest verringert wird. Ich muss aber sagen, dass das auch aktuell, auch von der Rechtslage her, bewegt sich das auch schon meiner Meinung nach in eine gute Richtung. Und zwar der EU AI Act, der ist seit 2024 in Kraft, der stuft, wenig überrascht, weil wir ja bei KI-gestützten Entscheidungsunterstützung im Klinikkontext ja teilweise uns mit Leben und Tod behandeln, stuft der als Hochrisiko-KI ein. Das heißt, Hersteller müssen technische Dokumentation, Risikomanagement, Logging und nachweisbare menschliche Aufsicht immer sicherstellen. Und das zweite meiner Meinung nach positive Bewegung ist die neue EU-Produkthaftrichtungslinie. Die hat die Umsetzungsfrist bis Dezember 2026, also dieses Jahr. Und da soll dann KI explizit als Produkt behandelt werden. Also vorher war das immer noch so eine Grauzone, in der wir uns da bewegt haben. Und da wird es dann aber explizit als Produkt behandelt. Und das heißt auch, dass dem Hersteller eine verschuldensunabhängige Haftung zugewiesen wird. Und zwar auch immer für den ganzen Produktlebenszyklus. Weil gerade bei KI, es entwickelt sich ja ständig weiter, lernt dazu. Trotzdem, auch durch das ganze neue Wissen, dass sich die KI wahrscheinlich in der Klinik dann aneignet, ist trotzdem noch der Hersteller dafür haftend. Was einfach, wenn wir jetzt wieder aufs Liability Sink zurückkommen, einen gewissen Teil von Schuld dem Arzt oder der Ärztin abgenommen wird.
Jetzt ist das, was du beschrieben hast, vor allem die rechtliche, administrative Dimension, die du adressiert hast, um da auch Herr zu werden, vielleicht auch diese Liability Sink abzumildern auf Seiten der ÄrztInnen. Meine Frage wäre, ist der Mensch, also der Patient überhaupt fähig auf sowas wie, also eine Schuldzuweisung auf sowas Abstraktes wie eine Technologie zu attribuieren oder braucht es immer einen menschlichen Sündenbock?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, aktuell braucht es noch einen menschlichen Sündenbock. Menschlich nicht im Sinne von einer Einzelperson. Davon würde ich mich nämlich gerne entfernen, weil bei diesem ganzen Konstrukt von Hersteller von KI, Programmierer, Krankenhaus, Gremien und am Ende dann Arzt und Ärztin, es sind ja immer viele Leute daran beteiligt. Deswegen würde ich mir einfach aus Bauchgefühl her wünschen, dass sich auch eben diese Verantwortung verteilt, dass Ärzte und Ärztinnen immer noch angehalten sind, kritisch zu denken. Da gibt's auch mehr Implementation, dass zum Beispiel sich die KI-Empfehlung erst nach ein paar Sekunden freischaltet, dass man wirklich nochmal zum Stoppen gezwungen wird, um nochmal zu reflektieren, dass so Sachen mehr implementiert werden, aber auch, dass wir weg von dieser Blackbox kommen. Also dass vorher war es so, wenn es eine Fehlentscheidung gab und die dann auch für Schaden gesorgt hat und der Patient dann am Ende vor Gericht gegangen ist, musste er nachweisen, in welcher Zeile vom Code der Fehler entstanden ist. Das ist ja oft nicht möglich. Und dass wir da einfach transparenter werden und sich die Verantwortung weg von den Ärzten und Ärztinnen hin zu Hersteller bewegt, dass sie nicht einfach ihre Systeme rausgeben und nur dann absichern, okay, das ist unser System zum Punkt X und alles, was danach passiert, liegt nicht mehr in unserer Verantwortung.
Oder vielleicht wäre es zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass eben nicht mehr die individuelle Fehlentscheidung des Arztes dann letztlich diese Liability Sink darstellt, sondern vielleicht die Institution, Klinik in eine Art Zusammenschluss vielleicht auch mit diesen KI-Anbietern gesehen wird und also quasi die Institution als ja Liability Sink fungieren könnte. Das wäre ja auch schon mal ein Fortschritt aus meiner Sicht,
oder? Das wäre auf jeden Fall ein Fortschritt auch, dass die KI nicht einfach, ja salopp gesagt, auf die Ärzte und Ärztinnen losgelassen wird, sondern dass Institutionen, die mit diesen Systemen arbeiten, auch Schulungen und Trainings anbieten, aber auch Strukturen implementieren, das Feedback und vielleicht auch, wenn wir jetzt wieder an Automation Bias, aber vor allem Algorithm Aversion denken, dass diese Probleme angesprochen werden können und dass da mit Technologieakzeptanz dagegen vorgegangen wird, dass man einfach auch die Ärztinnen und Ärztinnen, gerade auch vielleicht ja ältere, schon alteingesessene, dass die unterstützt werden, dass sie mit den Systemen auch zurechtkommen und dass sie dann letztendlich auch, das Kernziel ist ja Effizienz, dass das auch umgesetzt werden kann.
Jetzt hast du gesagt, du bist mit dem Forschungsprojekt noch relativ am Anfang. Was sind denn für dich die nächsten Schritte und wann kann mit einer Veröffentlichung von ersten Ergebnissen gerechnet werden?
Also ich bin immer noch in der Phase von meiner Vignetten- und Simulationsvalidierung. Dadurch, dass ich keinen medizinischen Hintergrund habe und mich aber mit dem Fall Sepsis beschäftige, weil mich das einfach interessiert hat, da beim Anfang gesagt, wo es am meisten momentan schon benutzt wird, ist Radiologie und so Dermatologie, da sind die KI-Systeme auch schon relativ gut. Also da sprechen wir von 98-99% Richtigkeit. Was Sepsis angeht, allerdings ein paar Prozentstufen niedriger, eher so von 75-85%.
Sepsis ganz kurz, auch für nicht medizinisch geschulte Hörerinnen, ist Blutvergiftung.
Ja, und das habe ich eben auch ausgewählt. Wir haben ja auch am Anfang über Zeit gesprochen, weil es da doch sehr zeitkritisch ist. Und da ist auch die Chance für KI, da zu unterstützen, ist sehr groß. Allerdings sind, wie gesagt, die KI-Systeme noch nicht so reliabel, dass man sich blind darauf vertrauen könnte. Deswegen brauchen wir da Appropriate Reliance und Calibrated Trust, um diese Effizienz von den Systemen auch wirklich richtig nutzen zu können. Genau, also was konkrete Daten angeht, habe ich aktuell noch keine. Wir sind immer noch, wie gesagt, bei der Validierung und fangen dann auch mit der Rekrutierung an. Da ist es zeitlich relativ schwer abzuschätzen, würde ich sagen, aber mein Plan wäre, dass wir mit der Erhebung im Sommer anfangen, Ende Sommer, Anfang Herbst. Und genau, mein zeitlicher Plan ist dann im Rahmen der Promotion, das Experiment fertigzustellen und dann, je nachdem, es gibt so viel Spannendes dort, aber vielleicht ergeben sich ja auch dann neue Forschungslücken mit den Ergebnissen.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube auch ein reichhaltiges Feld, wo sich sicher neue Forschungslücken noch auftun werden. Marie Trompke war das, Doktorandin am Center for Leadership and People Management an der LMU in München. Ich sprach mit ihr über das Thema Verantwortung bei Formen der Human-AI-Collaboration im medizinischen Feld. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Forschung.
Ich bedanke mich. Dankeschön für die Einladung.
Die nächste Ausgabe von ISM Perspectives On gibt es voraussichtlich im Juni. Auch darin wird es um KI gehen, nämlich um die Frage, wie diese die Arbeit von ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen transformiert. Schaut gerne regelmäßig auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, um nichts zu verpassen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne auch eine gute Bewertung da oder empfehlt sie weiter an FreundInnen, KommilitonInnen oder in der Familie. Ich freue mich über Feedback und Anregungen und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.